denke mal an diesem simplen Beispiel weiter. Warenverkäufer, Warenkäufer. Beide mit Privateigentum ausgestattet. Beide haben jetzt ihren Tausch vollzogen nach den Regeln des staatlich eingerichteten, vorgeschriebenen Respekts. Und auch, habe ich gesagt, jeder darf bei Übergriffen auf das Eigentum, auf sein Eigentum staatlichen Rechtsschutz reklamieren. Das gilt ebenso wie alle Freiheiten gleichermaßen für alle gelten, weil alle staatlich als Privateigentümer definiert sind. Ganz gleichgültig, welche ökonomische Qualität nun eigentlich Ihr Privateigentum hat. Das ist erstmal völlig gleichgültig. Und damit sind wir beim zweiten Höchstwert der Demokratie, der Gleichheit. Ja, hierzulande sind alle Bürger nicht nur mit dieser erlaubten Freiheit gesegnet, sondern zugleich gleich. Jedermann weiß, das heißt vor dem Gesetz gleich. Um das nur mal klar zu machen, da ist nicht, wie es manchmal in linken Traktaten zu lesen ist, Gleichheit der Lebensumstände gemeint und schon gar nicht Gleichheit vernünftiger, guter Lebensumstände. Vielmehr verspricht der Staat, dass das Recht für alle gleichermaßen gilt. So, wenn man sich das mal eben kurz vornimmt, da muss man sagen, das heißt anders gesagt überhaupt nichts anderes als, niemand darf sich über das Recht hinwegsetzen. Niemand darf sich von ihm nicht betroffen fühlen. Etwa mit dem Argument, man hätte ihn gar nicht gefragt oder er würde von Gleichheit überhaupt nichts halten und so weiter. Die Gleichheit vor dem Gesetz bedeutet damit, dass der Staat als rechtsetzende Instanz, das ist der Inhalt der Gleichheit vor dem Gesetz, desinteressiert ist an allen Unterschieden, die es zwischen den Privateigentümern sonst noch gibt. Seien es natürliche, Hautfarbe, Körpergröße und so weiter, seien es politische, links, Mitte, liberal oder rechts, oder seien es ökonomische Unterschiede. Arm, reich, der eine ist Single, der andere hat eine Familie, der dritte ist Hausfrau und General und Lohnarbeiter und Kapitalist und so weiter. All diese Unterschiede interessieren erstmal in der verfügten Gleichheit vor dem Gesetz nicht. Allerdings aufpassen, aufpassen. Dieses Desinteresse hat zwei andere Seiten, auf die es schwer ankommt, auf die es dem Staat mit der Einhaltung dieser Rechtsvorschrift schwer ankommt. Denn jede Gleichbehandlung vor dem Recht sorgt erstens, schlichter Schluss, für den Fortbestand bestehender Ungleichheiten, gerade der auch ökonomischer Natur, also auch Fortbestand bestehender Ungleichheiten am Privateigentum. Und zweitens ist damit für die Entfaltung der ökonomischen Potenzen dieser Unterschiede am Privateigentum gesorgt. Das ist jetzt eine Behauptung, die will ich im Folgenden, und das ist dann mein Schluss, einlösen. Also, das Letzte ein bisschen ausgeführt. Zu den Ungleichheiten selbst. Es wird den meisten klar sein, aber man kann es sich ja auch nochmal so vorstellen. Unter welchen Verhältnissen macht es eigentlich Sinn, die einmal gekauften Konsumgüter, also den Pullover oder eine Stereoanlage oder einen Couchtisch, unter staatlichen Eigentumsschutz zu stellen, also vor Diebstahl zu schützen? Sinn macht das nur unter Verhältnissen, in denen die Benutzer der Gebrauchswerte, also unseres Pullis, keine Verfügung über die Produktion derartiger Oberbekleidung haben. Hätten sie die Verfügung über die Produktion, müsste sich niemand einen Pullover klauen, dann würde er sich unter den Verhältnissen vergesellschafteter Produktion einen Pullover produzieren oder einen gemeinschaftlich produzierten besorgen. Das heißt, das Recht des Privateigentums, das andere von der Verfügung über seine Produkte ausschließen zu können, auszuschließen, macht überhaupt nur Sinn unter gesellschaftlichen Verhältnissen, und das sind die, die wir hier haben, wo zugleich mit den Produkten auch die Produktionsmittel, auch die Mittel zur Herstellung der Produkte in privater Hand sind. Jeder Schutz des Privateigentums an Produkten, Konsumgütern, wäre dort albern, wo es zugleich die Vergesellschaftung der Produktionsmittel gäbe, wo also der unmittelbare Zusammenhang von Produktion, Verfügung über die Produkte und ihren Nutzen nach Maßgabe der gesellschaftlichen Bedürfnisse der Leute organisiert wäre. Sprich, es müsste das Produkt dort nicht als privates Eigentum vor anderen geschützt werden, wo die Menschen gemeinschaftlich die Herren über deren Produktion, sprich über deren Produktionsmittel wären. Und daraus ziehe ich einen ganz schlichten Schluss. Das heißt nämlich umgekehrt, dass es beim staatlichen Schutz des Privateigentums nicht, wie sich die Leute mal einbilden, auf ihren Pullover zu Hause, auf ihre DVD-Anlage in erster Linie ankommt, sondern auf das Privateigentum an Produktionsmitteln. Denn nur damit ist sichergestellt, dass mit der Freude über den geschützten Pullover zu Hause, darf mir niemand klauen, zugleich die Art und Weise der Aneignung des Pullovers über Arbeit in fremden Diensten gesichert ist. Deswegen gesichert ist, weil die Produktionsmittel ja gerade nicht in der Verfügung der Leute sind, die das Zeug brauchen, sondern in Privatband sind, also Privateigentum sind. Ja, und jedermann weiß, dass sich genau daran die Gesellschaft nach Klassen sortiert. Das macht den Gegensatz, das macht den ganzen Witz der kapitalistischen Klassengesellschaft aus, und der ist per Staatsgewalt damit als Freiheit des Privateigentums festgeschrieben und geschützt. Es gibt eben Eigentümer, die haben Eigentum an Produktionsmitteln, und solche Eigentümer, die haben so wenig, man kann es kaum als Eigentum bezeichnen, dass sie in Fabriken, die fremdes Eigentum sind, mit Arbeit ihr Geld verdienen müssen. Denn ohne das Geld in ihrer Hand als Privateigentum von eigenem Verdienst kommen sie in der Welt des Privateigentums nicht an Lebensmittel. Auch dann nicht, wenn sie diese selber produziert haben. Die Freiheit dieser Klasse besteht folglich allein darin, sich für schlichten Lebensunterhalt als Menschenmaterial dienstbar machen zu dürfen. Das heißt, was diese Privateigentümer müssen, Arbeit in fremden Diensten für Geld, das dürfen sie schon wieder. Sie dürfen sich selbst ihr Arbeitsvermögen als ihr Privateigentum gegen Geld anderen zur Verfügung zu stellen. Und nicht zuletzt deswegen gibt es im Artikel 2 Grundgesetz auch den Passus, der die Freiheit der Person für unverletzlich erklärt. Das darf niemand dem Menschen nehmen. Nein, hier sind wir keine Sklaven, sondern hier hat jeder die Freiheit, sich selbst zu sich als Sklave zu verhalten, sich selbst als Arbeitskraft zu veräußern. Diese unterschiedliche Qualität des Privateigentums und was daraus für die Lebensqualität, in Anführungszeichen, der Eigentümer folgt, interessiert den Staat wenig. Der interessiert sich nur, dass es alles nach den Regeln des Privateigentums auf der Grundlage der Konkurrenzregeln abläuft. Er sorgt dafür, dass die von ihm verfügten Lizenzen der Freiheit von allen, und da kennt er kein Pardon, eingehalten werden. Doch diese Lizenzen bedeuten wegen des Unterschieds, ja Gegensatzes am Privateigentum ausgesprochen Verschiedenes. Und daran liegt es, was ich vorhin genannt habe, es werden nicht nur die Unterschiede mit der Gleichheit vor dem Recht festgeschrieben, sondern damit entfalten sie ihre Potenz, ihre ökonomische Potenz. Denn, ich führe es ein bisschen aus, bei den Eigentümern von Produktionsmitteln, da können wir nicht nur die Unternehmer, sondern das Handelskapital, Finanzkapital auch, Grundeigentümer auch drunter subsumieren, bei diesen, also kurz gefasst, Eigentümern an Produktionsmitteln, fallen Rechtsfreiheit, was ihnen erlaubt ist, und ihr Interesse ziemlich in eins. Fallen also das Dürfen und ihr Wollen ziemlich in eins. Die staatliche Ermächtigung, dass sie aus ihrem Privateigentum optimalen Nutzen ziehen dürfen, das Privateigentum zur Geldvermehrung einsetzen dürfen, ist mit der Freiheit des Privateigentums an Produktionsmitteln unmittelbar geschützt. Entsprechend ist es um ihre ökonomische Macht bestimmt. Mit Kapitaleigentum zu wirtschaften, das ist nichts anderes als die Ausübung ökonomischer Macht. Und jedermann weiß auch, wie sich diese ökonomische Macht entfaltet. Sie entfaltet sich nämlich als Erpressungsmacht gegenüber jenen Privateigentümern, die Privateigentümer eigentlich nur juristisch und nicht ökonomisch sind. Womit über diese Klasse von Privateigentümern, Lohnarbeiter sind es schon alles Wichtige gesagt ist. Ihre Ermächtigung, im Unterschied zu den Eigentümern von Produktionsmitteln, ihre Ermächtigung zum Verkauf von sich selbst fällt gerade nicht mit den von ihnen angestrebten materiellen Erträgen, sich mit Geld ein schönes Leben zu machen, zusammen. Bei ihnen treten also Dürfen und Wollen, erlaubte Freiheit und privates Interesse auseinander. Die staatliche Lizenz zum freien Umgang mit ihrem Privateigentum schafft ihnen gerade keine Macht, sondern steht für ihre Ohnmacht. Sie sind zum Dienst an der Erpressungsmacht der anderen Klasse genötigt. Sie müssen ihre Arbeitskraft verkaufen und das ist nichts anderes als ein Notverkauf. Sie stehen ohne Subsistenzmittel da, wenn dieser Verkauf nicht zustande kommt. Der zentrale Schluss, der daraus zu ziehen ist, heißt also, was gleiche Freiheitsrechte taugen für das Leben von Leuten in dieser Gesellschaft, im Kapitalismus, das hängt allein ab von den Mitteln, über die Privateigentümer verfügen. Das hängt allein davon ab, was ihr Privateigentum als Geldquelle taugt. Als Geldquelle, mit denen sie in der Konkurrenz gegeneinander antreten. Zentral die Mittel von Kapital, Produktionsmittel und die anderen von Lohnarbeit. Die sind bei den Kapitalisten und Lohnarbeitern gegensätzlich gestrickt. Die einen sind Privateigentümer, die anderen Nicht-Eigentümer. Und folglich ist mit der demokratisch gepriesenen Gleichheit vor dem Recht die Entfaltung der ökonomischen Qualität dieses Gegensatzes freigesetzt. Die einen schlagen aus der Wahrnehmung ihrer Privateigentums in der Konkurrenz mit den anderen dadurch Gewinn, dass die anderen im Dienst am fremden Geldreichtum den Dauerkampf um das Lebensnotwendige führen müssen, ein Dauerkampf, der kaum die Sicherstellung der weiteren Veräußerbarkeit ihres Privateigentums einbringt. Gleicher Tausch, freier Tausch, beide als Privateigentümer ins Recht gesetzt, beide an die Lizenzen des Umgangs miteinander gebunden und immer verlieren nur die einen und gewinnen nur die anderen. Diesen Gegensatz zwischen den Klassen funktional, gesellschaftlich produktiv zu halten, dafür zu sorgen, dass jeder mit seinem Privateigentum im Rahmen der ihm zugestandenen Freiheitslizenzen agiert, ist denn auch die wichtigste Aufgabe des demokratischen Staates. Und gerade daran ist er Klassenstaat, dass er die Konkurrenz um Gelderträge, die sich in Geldwachstum zusammenfassen sollen, insgesamt durch die Erlaubnis der Freiheit der Nutzung ihres Privateigentums zulässt. Das ist der ganze Inhalt des staatlichen Zwecks. Mit dieser Selbstverpflichtung des Staates auf das Funktionieren des kapitalistischen Ladens existiert übrigens, das ist mein letzter Gedanke, in der Demokratie die politische Macht, die Staatsmacht, historisch erstmals getrennt von den ökonomisch Mächtigen. Diese Trennung von politischer und ökonomischer Macht unterscheidet, daran kann man es auch nochmal verdeutlichen, illustrieren, unterscheidet den demokratischen Staat von vorbürgerlichen Formen der Herrschaft. In denen hatte nämlich, das weiß man, auch wenn man sonst vielleicht wenig aus der Zeit weiß, in denen hatte, oder wenn es ähnliche Verhältnisse heute noch gibt, hat das Herrschaftspersonal zugleich mit der Macht den Zugriff auf die ökonomischen Ressourcen des Machtbereichs sich gesichert. Macht diente privater Bereicherung von Herrschern, von Königen, von Kaisern, von Fürsten und so weiter. Der demokratische Staat macht den Inhabern der ökonomischen Macht, den Privateigentümern von Kapital, ihren Reichtum zunächst einmal überhaupt nicht streitig. Er tritt nicht an, um sich diesen von denen, von den Privateigentümern an Produktionsmitteln produzierten Reichtum mit Gewalt anzueignen. Ausnahmen, Vergleiche Korruption bestätigen die Regel. Der soll, der Reichtum von privater Hand produziert, soll als nationaler Reichtum wachsen und nicht als der von Merkel, Kohl oder Schröder. Der Reichtum von Merkel, Kohl oder Schröder wächst auch, aber nach ganz eigenen Gesetzen der Besoldung der Dienstherren, der Protagonisten staatlicher Macht. Achtung, das heißt nicht, dass die politische Macht nicht aus ganz eigenen staatlichen Gründen materielle Ansprüche anmeldet und, wie jedermann hierzulande weiß, durchsetzt, per Steuergesetz durchsetzt. Als Sachwalter des kapitalistischen Ladens hat die Herrschaft hierzulande durchaus ein Eigeninteresse am Erfolg der nationalen Reichtumsproduktion. Warum? Auch klar, Einrichtung und beständige Kontrolle des demokratischen Freiheitsstaats kosten und nicht gerade wenig. Dass diese Trennung von politischer und ökonomischer Macht in der Demokratie das Gegenteil von dem ist, was Linke gern draus machen, nämlich eine Deklaration der demokratischen Herrschaft zum bloßen politischen Werkzeug, zum neutralen Instrument, das derzeit nur in den falschen Händen ist, aber in die richtigen, in die des sogenannten Volkes gehört, müsste deutlich geworden sein. Es ist nicht so, dass weil die Kapitalisten die Regierung, die eigentlich ein zweckloses Instrument namens Staat verwalten, gekauft und bestochen hätten. Nichts davon. Nicht deswegen ist der hiesige Staat kapitalistischer Staat, sondern weil der demokratische Staat als eigenständige politische Macht die Leute per Freiheit auf das Privateigentum und dessen kapitalistischen Zweck verpflichtet. Das macht den demokratischen Staat zum kapitalistischen Staat. Umgekehrt an die Adresse der Liberalen. Wenn die in der Trennung von politischer und ökonomischer Macht das von ihnen erwünschte, als Signum der Liberalität charakterisierte Heraushalten des Staates aus der Wirtschaft entdecken, spinnen auch sie. Gerade in dieser Trennung ist das Kapitalinteresse als das allgemeine Interesse der Gesellschaft politisch organisiert. Mein Schluss. Ich glaube, den Beweis erbracht zu haben, dass Demokratie die Herrschaftsform des Kapitalismus ist, die staatlich erteilten abstrakten Freiheitslizenzen taugen mit der Verpflichtung der Menschen auf das Privateigentum und seine ökonomischen Gesetze nur für eine Produktionsweise, nämlich diese, die kapitalistische. Was die materiellen Grundlagen des Lebens anbelangt, steht nicht zur Disposition der Bürger. Das kapitalistische Produktionsverhältnis ist mit der abstrakten Freiheit, dessen Inhalt das kapitalistische Privateigentum ist, alternativlos als Lebensweise für die wenigen mit viel und die vielen mit wenig oder gar keinem Privateigentum festgeschrieben. Insofern ist die demokratisch erlaubte Freiheit die passende Verkehrs- und Herrschaftsform für den Kapitalismus. Mit der Freiheit wird das erlaubte, geregelte Konkurrenzverhältnis, das Gelderträge erbringen soll, als Produktivkraft vom Staat ins Werk gesetzt und als Leistung der Bürger abgerufen. Das taugt für keine andere Gesellschaftsform, nur für die kapitalistische. Beleg, wo Staatenlenker auf die Idee kommen, Freiheit und Gleichheit zu etablieren, ohne dass Kapitalismus funktioniert, kommt keineswegs die notwendige Produktivkraft raus, der im Gegenteil, wie man in einigen Weltgegenden beobachten kann, für sich taugen diese Prinzipien nichts, gar nichts. Sie taugen nur als Verkehrsform, als politische Verkehrsform des Kapitalismus. Das war's.